Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Herr Bundesrat Leuenberger, eine Epoche vom Schweizer Radio geht zu Ende. Der Mittelwellensender Beromünster wird abgeschaltet. Ende Dezember ist es dann soweit. Radio Beromünster, wenn man das hört, das löst bei vielen, nicht mehr ganz jungen Menschen, Erinnerungen aus, Emotionen aus. Löst es bei Ihnen etwas aus?
Ja, ich kann mich schon erinnern. Vielleicht besonders darum, weil in unserem Elternhaus hat es gar kein Radio gegeben. Radio, das war etwas Modernes gewesen und unsere Eltern haben nicht wollen, dass wir damit konfrontiert sind. Naja, die genauen Gründe kenne ich eigentlich nicht. Aber das bedeutet, dass ich umso intensiver, wenn ich Gelegenheit hatte, Radio zu hören, dann auch Radio in mich hineingesucht habe. Das war in der Regel in der Ferien bei meinem Grossvater gewesen. Und dort ist natürlich Radio Beromünster auch auf dem Display, wie man heute sagt, von dieser riesen Radiokiste, eben Hilversum und Belgien und weiss ich was alles war. Und er hat insofern mich schon wesentlich geprägt.
Gibt es denn Sendungen, wo Sie sich daran erinnern?
Ja, ich habe natürlich dann dort vor allem die Nacht gehört. Und vor allem Hörspiel habe ich natürlich gehört. Die Hörspiele waren in meiner Erinnerung meistens Berndeutsch.
Und, also Gotthelf-Hörspiel?
Ich habe unter anderem Gotthelf. Ja, ja, also ich habe das alles. So, der ist Sonnenkettchen, der blonde Haar, das Stegeli runtergeküdert und so. Also das ist mir bis heute eigentlich geblieben. Ich kann mich auch erinnern an den Tonfall vom Nachrichtensprecher, wo irgendwie, wie soll ich sagen, etwas Amtliches gehabt hat, also das ganze eigene Dialekt und abgehackte Sätze. Und ich habe eigentlich noch bis ins Gymi regelmässig den Nachrichtensprecher ausgemacht. Und das war eine der beliebtesten Kabarettnummern in unserer Schulklasse gewesen.
Also Sie waren auch Kabarettist in Ihrer Jugend?
Nicht nur in der Jugend, gelegentlich verkommt oder drückt man sich auf eine kabarettistische Art und Weise aus. Und das kann natürlich in so Imitationen bestehen. Und die Imitation, wie gesagt, von Radio Beromünster ist mir darum leicht gefallen, weil ich es fast ein bisschen wie etwas Verbotenes in mich hineingesucht habe als Kind und es darum mir besonders gut haben können merken.
Können Sie sich an den Tonfall noch erinnern? Können Sie das noch?
Ja, ich mag jetzt spontan nicht. Ich müsste jetzt, glaube ich, noch ein bisschen üben. Und jetzt sind wir in einer Sendung.
Also, Sie sind offenbar in einem relativ strengen Elternhaus aufgewachsen, was Medien anbetrifft. Ist es das Haus gewesen, das praktisch war von der reformierten Kirche. Dann war wohl auch Fernsehen kein Thema gewesen.
Nein, Fernsehen hat es selbstverständlich nie gegeben.
Was ist denn Ihre früheste Erinnerung an Fernsehsendungen?
Also ich muss jetzt einfach sagen, oder? Also ich bin halt mit Zeitungen aufgewachsen. Damals ist die NZZ noch dreimal am Tag gekommen und ich bin in Basel aufgewachsen. Hat es also dann auch noch, nebst dieser dreimaligen NZZ, hat es dann noch die Nationalzeitung und noch die Basler Zeitung. Also ich bin jetzt anders in Medienkonsum reingegangen. Heute, selbstverständlich ist das etwas anderes. Also Fernsehen, das ist dann erst, als ich selbstständig war, habe ich mich mit dem, und erwachsen war, habe ich mich mit dem Fernsehen vertraut gemacht.
Wann haben Sie dann von Zeitung gelesen? Was haben Sie gelesen ganz am Anfang in der Zeitung?
Das ist halt als Schüler gewesen, als Kind. Und ganz ehrlich, habe ich natürlich zuerst einmal Unglücksfälle und Verbrechen gelesen. Und darum tue ich mich heute eigentlich nicht wahnsinnig darüber empören, dass jetzt halt Jugendliche die 20 Minuten und die zum Teil, die Zeitungen lesen, weil ich denke, vielleicht gibt ihnen das eine Chance, nachher einmal zu einem wirklichen, seriösen Medium zu kommen. Der Einstieg geht halt oft über Sensation und solche Geschichten.
Es gibt ja die These, die Verleger haben, auch die Hoffnung, die Verleger haben, dass das Lesen von den Gratiszeitungen führt, die Jungen, die das ja vor allem sehr stark machen, Gratiszeitungen lesen, dann zum Konsum auch von anspruchsvollen, zur Lektüre von anspruchsvollen Zeitungen.
Das ist für mich auch eine Hoffnung. Allerdings tun sich die Gratiszeitungen jetzt in eine eigenartige richtig entwickeln, oder? Früher habe ich eigentlich die Gratiszeitungen wirklich ein bisschen als insofern objektive Zeitungen betrachtet, als sie einfach Nachrichten vermittelt haben. Natürlich, das ist dann auch immer, das kann auch manipulativ sein. Die Frage ist, welche Nachrichten, also ob jetzt das über Paris Hilton oder ob es über Klimaveränderung ist, spielt sicher einen grossen Unterschied. Aber trotzdem, es ist eigentlich ohne grosse Wertung ist versucht worden, über die Ereignisse in der Welt, und da gehört halt Paris Hilton auch dazu, zu berichten. Heute stelle ich aber eine Tendenz fest, dass eben doch auch Meinungsmache betrieben wird. Also das bewusst tendenziös, das bewusst in eine Richtung hin, also mit Thesenjournalismus, der nicht abgeklärt worden ist, gemacht wird und ob unter diesen Umständen dann die Lektüre von oder die Auseinandersetzung mit der Gratiszeitung später einem animiert, auch andere Medien zu konsumieren und sich mit auseinandersetzen. Da bleibt noch ein Fragezeichen.
Wie informieren Sie sich heute selber? Was lesen Sie? Was hören Sie? Was schauen Sie?
Also um jetzt, wir sind ja bei Radio Bero Münster, also um bei Radio
anzufangen. Wir sind bei Schweizer Radio DRS.
beim Radio anzufangen, gibt es natürlich schon zwei Sendungen, die im Zentrum stehen. Das sind Nachrichten, das ist sicher der Zeit. Und hin und wieder, wenn ich über der Mittagszeit habe, ist das Rendezvous am Mittag.
Das freut dich selbstverständlich, dass Sie dort zu den Hörern gehören.
Ja. Und dann natürlich der Zeitungslektüre.
Also Sie lesen auch noch selber Zeitung, Sie lassen nicht nur lesen und sich das Wichtigste vorlegen?
Ja, ich finde das ein bisschen gefährlich, weil natürlich, ich habe auch so Ausschnitte aus der Zeitung, und das sind dann natürlich Sachen, die einfach mein Departement betreffen oder der Bundesrat betreffen, aber ich finde es schon auch wichtig, eine ganze Zeitung zu lesen, weil dann sieht man auch die Gesamtgewichtung, die über Ereignisse in der Welt, in der Schweiz, lokal, zwischen Politik und Kultur gemacht werden. Oder? Es soll nicht nur eine Auseinandersetzung mit meiner eigenen Berufsarbeit sein, sondern eine Auseinandersetzung mit dem, was überhaupt geht in der Welt und wie Zeitungsmacher das erleben. Oder eben die Radiomacher. Oder? Also insofern ist auch interessant, wie die Themen in einem Echo der Zeit oder am Rendezvous am Mittag gestaltet werden.
Wann kommen Sie denn überhaupt zum Zeitung lesen?
Ja, eigentlich am Morgen früh.
Wann ist das?
Ja, jetzt wird es intim. Oder, aber ich gebe zu, ich bin jetzt also nicht einer, der um 5 oder um 6 Uhr aufsteht. Das ist also irgendwie, das ist ein bisschen vor den 7. Woraus Sie können schliessen, dass ich erst um die 8. oder noch später tatsächlich dann an den Sitzungen bin. Aber ich finde eben, das ist ja das Wesentliche von meinem Beruf. Auch Zeitung lesen, auch Radio hören, übrigens auch Kino- oder Theater besuchen, hat mit meinem Beruf zu tun. Oder? Also ich kann einfach sagen, ja, das eigentliche Arbeiten fängt an, wenn man einen Dossierdeckel auftut. Das finde ich eine völlig falsche Berufsauffassung. Es gehört zu meinem Beruf auch, mich mit dem Geschehen auf der Welt auseinanderzusetzen. Via Radio oder via Zeitungen. Und via Fernsehen.
Der Bundesrat Moritz Leuenberger, der als Vorsteher vom Departement für Umweltverkehr, Energie und Kommunikation auch unser Medienminister ist. Er redet über seinen Medienkonsum und über seine Erinnerungen als Radiolosen und Zeitunglesen zu Bäromünster-Zeiten. Im zweiten Teil vom «Menschen und Horizonte» erklärt Moritz Leuenberger dann unter anderem, warum ein Blog seiner Meinung nach nicht viel anders ist als eine Versammlung im Säli vom Leuen.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life
and I'm feeling good. Oh yeah. It's a bold world, it's a new world, it's an old world for me. I'm feeling good. Ah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine. That's how I feel. It's an old world, a new world.
Der heisst, 22 Minuten ab 2 ist es. Aus Anlass vom Beromünsterfest hat der Chefredakteur von Schweizer Radio DRS, der Rudolf Matter, den Moritz Leuenberger zum Gespräch getroffen. Und da geht es jetzt im zweiten Teil von diesem Gespräch unter anderem um die Auswirkungen von der Digitalisierung auf unsere Kommunikationsformen und die Gewohnheiten, aber auch über die Gemeinsamkeiten zwischen dem Internet und dem Säli im Leuen.
Wir sind schon ziemlich lang mittlerweile im digitalen Medienzeitalter. Beromünster ist eigentlich ein Relikt. Die meisten hören aber Radio immer noch über UKW, an sich eine überholte Technik. Wir sind eigentlich im Zeitalter vom Digitalradio. Technik hat sich enorm entwickelt in allen Medienbereichen. Wir beobachten, dass der Medienminister haben sich mit der Entwicklung von der modernen Technik auch die Kommunikationsgewohnheiten eigentlich wirklich geändert.
Also mit den verschiedenen Technologien, Mittelwellen, UKW, digital, sicher nicht. Also das ist, oder der Konsument hört einfach zu und mit der Zeit hätte er jetzt einfach immer besser können zuhören, reineren Empfang gehabt. Also die Geräusche, die früher auch noch zum Radio gehört sind nicht mehr da. Wichtiger finde ich eigentlich die verschiedenen Kommunikationsformen Radio, Fernsehen, Internet, Zeitungen, Blog. Oder da gibt's immer wieder neue Kommunikationsgefäße. Ich habe eigentlich die These, ich bin nie so ganz sicher, ob sie wirklich stimmt, aber ich selber habe eigentlich die Meinung, inhaltlich hat sich die Kommunikation bei den Menschen nicht verändert. Ich glaube, so wie die Menschen ihre Meinung gebildet haben, so wie sie sich mitteilt haben im Mittelalter, vielleicht auf dem Marktplatz, so tun sie das auch noch heute. Sie haben einfach andere Gefäße zur Verfügung und da die Gefäße jetzt natürlich auch globalisiert sind, hat sich der Marktplatz, also wo vielleicht früher ein Gerücht entstanden ist auf dem Fischmarkt, wo vielleicht politische Folgen hat können in einer Gemeinde haben, so ist das Gerücht halt heute weltweit, oder? Wenn man beispielsweise einen Blog hat, dann hat man da Beiträge auf dem Blog aus der ganzen Welt. Die Dimensionen haben sich so sicher globalisiert, sehr viel vergrößert, aber das Verhalten beim einzelnen Mensch, wie er sich will mitteilen, wie er auf ein Gerücht reagiert, indem er vielleicht das sofort weiterschwätzt, ohne abzuklären, ob es überhaupt wahr ist oder nicht, das habe ich das Gefühl, das sei immer gleich.
Was hat denn die ganze Vielfalt von Medien, die es heute gibt, in der Breite, in der Tiefe, technologisch, kommunikativ, was hat das bewirkt denn? Wir hätten gar nichts.
Ja, mal, eben, ich würde jetzt mal sagen, die globalisierte Wirkung das schon, oder? Also es ist natürlich ein riesenbreites Angebot an Informationen. Es ist so riesig, dass eigentlich ein Einzelner, wenn er nicht eine Hilfe hat, das zu systematisieren, zu katalogisieren und so weiter, fast nicht damit zu Rand kommt. Was dann für mich aber doch zur Folge hat, dass er sich wieder zurückzieht auf einige wenige ganz einfache Verhaltensweisen. Also ich habe zum Beispiel in meinem Blog einmal These vertreten, eigentlich sei dieser Blog nichts anderes als eine Versammlung in einem Restaurant, im Säle vom Löwen, in dem es redet vorne ein, das wäre dann mein Beitrag im Blog, und dann meldet sich ein paar mit Fragen, finden aber bei diesen Fragen auch fangen sehr rasch ihre eigene Meinung sagen und fangen untereinander Diskussion haben, bis ich nachher wieder sage, so jetzt, und kann dann gar nicht auf alle eingehen und sage wieder etwas Neues. Also das ist ja ein Schema, wo man in politischen Versammlungen oder meinetwegen auch in kulturellen, in einem Saal, in einem Restaurant immer wieder erlebt, und so erlebe ich auch den Blog. Da habe ich aber viel Einwände und Protest bekommen. Dann haben wir gesagt, ja, nein, der Unterschied ist, wir können beispielsweise anonym uns melden, oder? Im Gegensatz zum Dorf, da gibt es die Anonymität nicht. Das ist ein grosser Unterschied. Und wir können uns aus der ganzen Welt melden. Das ist ein Unterschied. Also, da habe ich wieder müssen das ein bisschen korrigieren. Also, ich bin, wie gesagt, gar nicht sicher, ob meine These anders ist, aber letztlich habe ich das Gefühl, der Mensch selber ändert sich eben auch über die Jahrtausende nicht so wahnsinnig.
Der Zeitraum von 25 Jahren ist natürlich dann vergleichsweise geradezu klein. Vor 25 Jahren ist die Medienszene in der Schweiz nachhaltig verändert worden. Es hat private Lokalradio AVG, auch DRS3 wird das Jahr 25 Jahre alt. Was ist in den Augen des Medienministers in dieser Entwicklung positiv? Was ist in dieser Entwicklung negativ zu sehen?
Also positiv, ich habe mich damals gefreut, als die Lokalradio gekommen sind. Sie haben wie eine Entkrampfung gebracht. Ich habe vorher gesagt, Beromünster ist zum Teil ist einfach ein bisschen steif dahergekommen, ein bisschen autoritär auch. Es ist alles so ein bisschen zelebriert worden, und plötzlich sind dann bei diesen Lokalsendern Nachrichten in einem plaudernden Ton vielleicht daherkommen oder vielleicht noch mit einer gewissen Ironie sogar oder Lustigkeit drin. Der Wetterbericht kann ich mir damals vorstellen. Ich sage, oh, und Tessiner haben es natürlich wieder schön oder irgendwie so etwas. Es wäre natürlich damals im Radio DRS nie möglich gewesen, oder? Da habe ich mich darüber gefreut. Also das hätte viel eine andere Kultur bedeutet. Heute, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil, ehrlich gesagt, wenn ich von Lokalradio zu Lokalradio schalte, es kommt immer das Gleiche. Es kommt überall eigentlich die gleiche Musik, Text höre ich eigentlich überhaupt nie. Und darum, muss ich sagen, lande ich dann doch oft wieder bei einem vor allem bei DRS2 natürlich oder bei DRS1, wo zum Teil auch das gesprochene Wort man kann hören. Also, Die Vielfalt ist so vielfältig geworden. Ja, das heute vielleicht, weil auf die Einschaltquote geschaut wird, man sich nach dem Mainstream ausrichtet und darum eigentlich nicht mehr eine Nischenpolitik für ein bestimmtes Segment macht, sondern man sucht das Mehrheitssegment, und das führt zu einer Angleichung vom Angebot in der Lokalradio.
Ist das nicht eine Entwicklung, die zu erwarten war?
Vor dem ist gewarnt worden. Ja, das ist schon gesagt worden, wo zuerst sind ja die Lokalradio als ein Experiment zugelassen worden. Gesetzlich hat es gar keine Grundlagen gehabt. Später hätte man dann eine gesetzliche Grundlage gemacht. Und das ist immer gesagt worden. Aber ich meine, im Sinn von der kommerziellen Vielfalt und im Sinn vom Recht, dass jeder auch Radio machen darf, hätte man halt dann das in Kauf genommen.
Im nächsten Teil von «Menschen und Horizonte» erzählt Moritz Leuenberger dann über seine Arbeit als Bundesrat, über seine Freude und Lust am Politisieren und wie schwierig dass es ist, das zu sagen, was man will, oder andersrum gesagt, dann auch verstanden zu werden. Verkehrsinfo DRS von 14.30 Uhr in der Region Graubünden auf der Hauptstraße in Richtung Chur zwischen Mainfeld und Landquart stocken der Verkehr wegen einer Sportveranstaltung. Und in der Zentralschweiz auf der Hauptstraße von Sursee Richtung Beromünster, Achtung, im Bereich des Landessenders halten sich wegen des Beromünsterfestes viele Personen auf der Straße auf. Bitte fahren Sie vorsichtig.
Tutto il giorno è così, quando arriva la notte, nel cielo restano sempre le stelle, nel fiume vedo galleggiare una foglia, portata via dalla vita, ma so che naviga verso le stelle. Sincerità, questo è il nome che vorrei dare a te. Sincerità, questo è il nome che vorrei io da te. Nel fiume vedo galleggiare una foglia, portata via dalla vita, ma so che naviga verso le stelle. Ho perso tutto lavorando però, ritorno nella tua vita. Nel cielo restano sempre le stelle. Sincerità, questo è il nome che vorrei dare a te. Sincerità, questo è il nome che vorrei io da te. Ho perso tutto lavorando però, ritorno nella tua vita. Nel cielo restano sempre le stelle. Vorrei poterti dare tutto di me, i giorni e tutte le notti, polvere, sogni e luci di stelle. Sincerità, questo è il nome che vorrei dare a te. Sincerità, questo è il nome che vorrei io da te. Giorni e tutte le notti, polvere, sogni e luci di stelle. Ho lavorato tutto il giorno però, quando arriva la notte, nel cielo restano sempre le stelle. Sincerità, solo questo mi rimane per te. Sincerità, solo questo ti rimane di me. Sincerità, solo questo mi rimane per te.
Für das heutige «Menschen und Horizonte» hat sich der Rudolf Matter, Chefredakteur von Schweizer Radio DRS, mit dem Bundesrat Moritz Leuenberger getroffen. Er hat ihm erzählt, wie schwierigsten dunkt, sich so auszudrücken, dass der andere einem auch versteht. Bei welcher Gelegenheit er ganz genau überlegt, was er anlegt und wie gross die Belastung als Bundesrat ist, all das hören Sie jetzt im dritten Teil.
Der Bundesrat Hans-Rudolf Merz hat seine Herzoperation gut überstanden, will nach der Rehabilitation wieder zurück in die Politik. Anders, als das viele Journalisten und Politiker eigentlich erwartet haben, weil doch der Beruf eines Bundesrats so anstrengend sei. Wie anstrengend ist es, Bundesrat zu sein?
Ja, es ist natürlich ein 100%-Job, wie es aber auch viele andere 100%-Job gibt. Also, wie ich vorher gesagt habe, man kann da nicht eigentlich teilen zwischen Freizeit und Beruf. Es hat alles, alles ist eigentlich, hat mit dem Beruf zu tun. Aber es ist auch möglich und es ist gut möglich, all die Aufgaben so zu organisieren, dass sie zu bewältigen sind. Das bedeutet natürlich, dass man gewisse Ansprüche muss enttäuschen, oder? Also die Erwartungen an den Bundesrat bestehen beispielsweise darin, dass alle Parlamentskommissionen finden, man müsse jederzeit, wenn sie tagen, dabei sein. Die Ansprüche bestehen darin, dass alle Regionen zu jeder Zeit finden, man müsse für jede Rede, die sie einem einladen, tatsächlich vorbeikommen, dass alle Regierungen über jedes Thema, das mit dem Departement zu tun hat, können sofort vorbeikommen. Und das geht einfach rein. Zeitlich geht das nicht. Und von daher ist so ein Beruf verbunden mit Delegieren. Und das ist das Einzige, das ist möglich, aber es muss auch akzeptiert werden. Da stelle ich dann zum Teil fest, dass man sagt, es wird zu viel delegieren. Naja, aber man muss einfach in diesem Umfang delegieren, damit man die effektive Arbeit, die strategische Arbeit, sage ich jetzt mal, kann bewältigen. Also es ist ein Beruf, wie es viele andere auch gibt, andere politische Berufe, durchaus auch in den Kantonen, aber natürlich auch wenn Sie andere Regierungsmitglieder auf der Welt anschauen oder Leute, die ein Unternehmen leiten oder wo an einem Medium in verantwortlicher Position sind. Es ist ein anstrengender Beruf, aber er ist sehr gut zu bewältigen.
Man ging nicht nur wegen der Macht in Politik, auch wegen der Macht, aber nicht nur wegen der Macht in Politik, auch weil man das Rampenlicht suche. Sie schreiben in ihrem letzten Buch, man will gefallen, also auch aus narzisstischen Gründen übersetzt, Narzissmus übersteigerte Selbstliebe. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Oder ich bin einfach misstrauisch, wenn ein Politiker sagt, ich mache das für die öffentliche Sache. Ich mache es, um der Gemeinde zu dienen. Das ist alles recht und gut. Natürlich spielen diese Motive auch eine Rolle. Aber seien wir doch ganz ehrlich, es spielt eben, man hat ja auch Freude an der Politik. Man tut ja nicht nur als geknechteter Diener auftreten, sondern auch, wenn man Lust hat. Und zu dieser Lust gehört auch, dass man ganz gern im Rampenlicht ist. Ich meine, werfen Sie doch einen Blick in alle die, ja, zum Beispiel Schweizer Illustrierten. Wie viele Politiker räkeln sich dort am Boden oder auf dem Sofa mit der Frau oder neuen Geliebten oder soeben auf die Welt gekommen, Kind oder gekauften Hund, oder? Das gefällt ihnen auch, in der Öffentlichkeit da zu sein. Und von daher soll man zugeben, es gehört auch Portion Selbstverliebtheit zu der Politik. Aber es darf natürlich nicht zum Vordergrund werden. Also das will ich damit ja nicht gesagt haben, weil sonst wird es natürlich, sonst kann man jemanden als Politiker nicht ernst nehmen, der sich nur als Showman sieht.
Aber Sie haben sich jetzt ja selber mit solchen Auftritten eher zurückgehalten, mit solchen Medienauftritten, die Privatleben zur Schau stellen.
Ja, das Privatleben finde ich, da probiere ich einen Strich zu machen. Der Strich verschiebt sich natürlich laufend. Das ist also etwas, was ich in meiner ganzen politischen Laufbahn kann sehen. Der Strich, wo insbesondere die Medien natürlich ziehen, der verschiebt sich und dringt alles wie mehr auch ins Privatleben ein. Aber da sind natürlich Politiker selber oft auch die Schuld, oder? Wenn man natürlich die Tür aufmacht einmal und eben die neue Ehefrau auf dem Sofa zeigt, dann muss man sich nicht wundern, dass wenn die auseinandergeht, dann die Medien wiederkommen, oder?
Aber Sie versuchen ja eben das Privatleben einigermaßen privat zu halten. Wie leben Sie denn Ihren Narzissmus aus? Ja, wo zeigt sich das bei Ihnen?
Ja, auch in einem Auftritt. Oder? Also Narzissmus ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber ich habe auch schon zugegeben, wenn ich einen Fernsehauftritt habe, ja, dann überlege ich mir sehr wohl, was ich anlege, beispielsweise. Oder? Weil man ja auch mit der Botschaft will überkommen und die Botschaft, die bringt man nicht nur mit Wort über, sondern auch mit seiner ganzen Erscheinung. Und da gehören zum Beispiel auch die Kleider dazu oder die Frisur. Von daher spielt die Auseinandersetzung mit dem eigenen Äußeren in der Politik auch eine Rolle.
Wie wollen Sie denn wahrgenommen werden in Ihrem Auftritt?
das ist nicht, das ist, ich will, dass meine politische Botschaft überkommt. Da bin ich Politiker, oder? Ich gebe nur zu, dass auch das Gefühl und dass eben das Äußere auch zu der Politik gehört. Nein, mir ist wichtig, wenn ich an eine Versammlung gehe, wenn ich ans Fernsehen gehe, wenn ich eine Rede halte, dass das mein Anliegen, dass das überkommt. Und dazu gehört eben auch meine ganze Persönlichkeit.
Sie genießen es, ich habe das auch ein paar Mal selber gesehen, sie genießen es, glaube ich, Reden zu halten. Sie tun sich auch eigentlich sehr aufwendig auf Reden vorbereiten. In ihrem Buch schreiben sie aber jetzt das Ausdrücken, also das Reden sei etwas, wo man muss schaffen dafür. Das ist Reden vorbereiten, präzise Reden ist ein Krampf. Das würde man eigentlich nicht annehmen, wenn man sie dann hört.
Doch, ich arbeite zum Teil schon sehr, sehr lang daran. Ich habe vielleicht einen Gedanken im Kopf. Und das ist manchmal, einen Gedanken im Kopf haben und dann nachher in Wort fassen, das ist ein langer Prozess. Ich habe schon den Vergleich gemacht, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Sie haben ein Stück Musik gehört, irgendjemand, Sie haben das im Kopf, Sie haben es ganz genau im Kopf, und dann gehen Sie in die CD-Laden und singen es vor, zum erklären, und dann kommt etwas ganz Klägliches zum Maul aus, wo die Verkäuferin gar nicht versteht. Und so kann es auch mit Wort gehen. Man hat vielleicht etwas, man hat einen Gedanken im Kopf, man drückt ihn aus, und dann merkt man an der Reaktion vom Gegenüber, er hat es anders verstanden. Ich konnte also nicht das sagen, was ich eigentlich im Kopf hatte. Und das gilt es bei der Vorbereitung von einer Rede zu vermeiden. Darum zeige ich meine Rede manchmal auch noch anderen Leuten, bevor ich sie halte. Und bekomme dann plötzlich die Rückmeldung, das habe ich so und so verstanden. Und ich merke, oh nein, das habe ich ganz anders gemeint. Und von daher ist das Ausdrucken ist zum Teil ein sehr anstrengender Prozess. Die Sprache selber hat ja eben das Wort Ausdrucken als physischen Vergleich eigentlich wahrscheinlich nicht vergebens gefunden.
Don't
Viertel von drei ist es, sie hören jetzt Menschen und Horizonte am Sonntagnachmittag auf DRS 1. Wir kommen zum vierten Teil vom heutigen Menschen und Horizonte. Und da denkt der Bundesrat Moritz Leuenberger über den Stellenwert und die Bedeutung von Experimentfehler, Fehlentscheid und Erfahrungen in unserer Gesellschaft nach. Aber ganz zuerst hat der Rudolf Matter noch etwas ganz Persönliches gefragt.
Mir fällt auf, dass Sie die einen, Herr Leuenberger, als intellektuellen Asket beschreiben, vor allem in letzter Zeit. Die anderen aber Sie eher noch so als Connoisseur in Fragen vom Essen und Trinken kennen. Ihre besten Freunde, wie würden die Sie beschreiben?
Ja, weiß ich nicht recht, aber auf jeden Fall gehört natürlich der Genuss zum Leben. Also dass ich ein Asket soll sein, das kann ich nun absolut nicht teilen. Und das sehen meine Freunde sicher auch nicht so. Ganz im Gegenteil. Also, das würde ja heissen, dass man auf persönliche Lust verzichtet. Und irgendwie die persönliche Freude, die gehört ja. Das ist gewissermaßen die Infrastruktur für das Wohlbefinden. Und das Wohlbefinden ist auch Voraussetzung dafür, dass man sich politisch kann entfalten kann. Also, dass ich eine Asket sein soll, das sehe ich nun wirklich nicht so. Und ich würde sagen, auch die mich kennen, nicht.
Also doch als Connoisseur in Fragen vom Essen und Trinken, Sie kochen ja auch selber, das weiss man. Kaufen Sie auch noch selber ein? Was kaufen Sie, wenn Sie es tun?
Ja, selbstverständlich kaufe ich selber ein. Also gerade wenn ich koche, dann habe ich eigentlich nicht einen festen Plan im Kopf, sondern lasse mich währenddem, ich sei es jetzt durch den Laden oder durch den Meer laufe und etwas sehe, was mir gefällt, geht in meinem Kopf vor, was ich daraus könnte machen. Und so entsteht dann ein Essen.
Können Sie experimentieren beim Kochen?
Also natürlich, man tut immer wieder ein bisschen etwas abwandeln, aber insofern bleibt man auch Traditionalist. Jetzt, ich merke, ich tue jetzt ein bisschen widerborstig antworten, es wird mir jetzt fast ein bisschen zu persönlich, oder? Also gerade jetzt noch das Kochen ist doch noch, das könnte jetzt im Ernst nicht auch noch als einen politischen Akt beschreiben. Und das ist doch eins von den wenigen Reserven, wo ich jetzt doch noch ein bisschen meine Privatsphäre wird halten.
Dann versuche ich jetzt eine Kurve zu finden, zum Experimentieren. Sie sagen jetzt, beim Kochen tun Sie nicht wirklich experimentieren, tun Sie so ein bisschen variieren. Haben Sie denn Lust am Experiment in der Politik?
Ja, was für ein Experiment. Ich finde, man soll ein Experiment wagen. Und das ist etwas, was mich an der heutigen politischen Diskussion ein bisschen stört. Oder? Also es gibt Sachen, wo es zu viel Tabu gibt, sei es auf der linken oder auf der rechten Seite, dass man gewisse neue Lösungsformen nicht einmal mehr andenken kann. Und schon heisst es, man ergreift ein Referendum dagegen. Also ich finde, gewisse Sachen sollte man können in die Welt stellen, vielleicht eben auch einmal ausprobieren, vielleicht scheitert es nachher wieder und dann macht man wieder etwas Neues. Das ist in der Politik natürlich, was da dazu Gesetze und Verordnungen braucht, nicht unbedingt einfach, aber wir haben vorher über das Lokalradio geredet. Man hat das auch zuerst durch eine Grenzüberschreitung, nämlich im wahrsten Sinn vom Wort übrigens, oder? Die Lokalradio
haben vom Roger Schoninski.
Ja, die haben müssen Gesetz brechen, damit das überhaupt möglich ist. Nachher hat die Politik insofern mitgemacht, als sie das toleriert hat. Nachher ist eine Experimentalphase gekommen. Heute ist es Gesetz geworden. Das heisst, also, die Experimente gehören sicher immer dazu. Sie sehen auch sonst, wie sich die Gesellschaftspolitik entwickelt hat. Also, wo ich noch jung war, beispielsweise das Konkubinat, also dass man zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein, das war verboten gewesen. Und dann hat es immer mehr Leute gegeben, die das Experiment trotzdem gemacht haben. Heute ist das selbstverständlich gesetzlich, kann man glaub, sogar schon adoptieren. Ich bin jetzt nicht einmal sicher, ob es wahr ist. Aber durch das Experiment tut sich auch die ganze Gesellschaft entwickeln.
Zum Experiment gehört aber auch das Scheitern.
Ja.
Und das Scheitern gehört aber nicht eigentlich so richtig zu unserer Kultur. Wer scheitert, ist eher ein bisschen brandmarkt, habe ich den Eindruck in der Schweiz.
Also da haben sie total recht und das finde ich eben auch, das finde ich eben auch ein grosser Mangel, dass eigentlich nur noch die im Rampenlicht stehen, wo es geschafft haben. Oder wo, und gerade in der Politik kann ich denken, wie viele Leute gibt es, die haben vielleicht in ein Amt kandidiert, oder also in ein Parlament, in eine Regierung. Und sie sind jetzt eben gescheitert, sagt man. Ja, aber das gehört ja dazu. Also wenn man schon so einen Wettbewerb macht, gehört es dazu. Und von denen redet dann eigentlich gar niemand mehr. Und auch im privaten Leben, wie viele Leute versuchen etwas und es gelingt ihnen nicht. Vielleicht Sympathie von einer Person zu bekommen, es gelingt ihnen nicht. Also ihre Liebe wird abgelehnt. Und ich finde einfach, man sollte schon sehr viel mehr solidarisch bei denen sein, wo etwas probiert hat und es ist ihnen nicht gelungen. Schließlich leben wir heute in einer Zeit, wo der Wettbewerb ja eine wahnsinnige Rolle spielt. Und zum Wettbewerb gehört immer, ja, einer gewinnt, aber der andere hat eben dann das Zwei am Rücken. Und er, der es probiert hat und es ist ihm nicht gelungen, dem gehört doch unsere Sympathie fast noch mehr als dem, der gewonnen hat. Ich jedenfalls bin schon nur beim Tennis und beim Fußball. Meistens helfe ich mental dem, der schwächer ist.
In den USA hat ja das Scheitern und das Zelebrieren vom Scheitern eine ganz andere Kultur. Da darf man auch darüber reden. Man redet auch darüber, dass man gescheitert ist und man gewachsen ist mit dem Scheitern. Würden Sie im Rückblick auf die ersten paar Jahrzehnte für ihre Karriere auch Momente gesehen, wo sie mal sagen, ich bin gescheitert an etwas und ich bin gewachsen daran?
Ja, selbstverständlich. Ich habe doch auch sehr viele Fehler gemacht oder Fehlentscheide getroffen. Das ist ja, also ich meine, wäre ja schön eingebildet, wenn ich würde meinen, das sei nicht so. Wichtig ist nur, dass wenn man einmal einen Fehlentscheid gemacht hat, dass man sich nachher genau überlegt, wie ist es zu diesem Fehlentscheid gekommen und dass man daraus lernt. Und das ist ja die Erfahrung, darum spielt in der Politik die Erfahrung vielleicht eine ganz grosse Rolle, dass man sich in einer ähnlichen Situation wiederfindet, sich daran zurückerinnert, wie ist das damals gegangen und das zweite Mal den Fehler vermeidet.
Der Bundesrat und Medienminister Moritz Leuenberger, der diesen Sonntag aus Anlass vom Beromünsterfest Gast war bei uns im Menschen und Horizonte. Geredet mit ihm hat der Rudolf Matter, er ist unser Chefredakteur bei Schweizer Radio DRS.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.